Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
An solchen Erntedanksonntagen wie heute, auch wenn das Wetter nicht so ganz mitspielt, an solchen Erntedankfesten tauchen vor meinem inneren Auge immer so Bilder auf. In goldenes Sonnenlicht getauchte gelbe Getreidefelder. Ich komme aus Bayern, deswegen Männer in Tracht, Frauen mit Blumenkränzen im Haar. Die Scheunen sind zum Bersten voll mit Gerste und Korn. Die Kirchen des Landes sind reich geschmückt. Ich sehe orangefarbene Kürbisse vor mir, pralle Karotten, wohlriechende, dampfende Herbsteintöpfe auf langen Tafeln. Und ich sehe und spüre mich selbst vollgegessen und zufrieden auf einer Couch bei einem schönen Mittagsschlaf. Wenn ihr mich nach Erntedank fragt, dann ist Erntedank für mich immer so ein Wohlfühlfest. Erntedank schmeckt lecker, Erntedank riecht gut. Und ich weiß, dass auch andere Generationen hier unter uns sitzen, die das nicht zu jeder Zeit sagen konnten, aber solange ich lebe, war Erntedank immer so ein Fest. Man hat sich zugeraunt, wie gut es uns doch geht und Gott mindestens einmal im Jahr ein herzliches, von Herzen kommendes Dankeschön gesagt. Und als ich selbst vor ein paar Jahren noch aktiver Gemeindepastor war, war ich mal wieder in der Verlegenheit, irgendetwas Sinnvolles sagen zu müssen zu Erntedank. Und so habe ich nach Inspiration gesucht und bin in einem relativ trockenen Lexikon gelandet und habe mir mal durchgelesen, ob ich noch was zu Erntedank lernen kann. Und dieser trockene Lexikonartikel hat für mich Erntedank zu einem ungemütlicheren Fest gemacht, als ich bisher dachte. Ich nehme euch mal mit hinein in die Worte, die fangen relativ nüchtern an. Da heißt es, evangelische Gemeinden begehen das Erntedankfest in der Regel am Sonntag nach Michaelis, beziehungsweise am 1. Oktobersonntag. Das machen wir also ganz richtig heute hier. Es ist üblich, Altar und Altarraum mit Erntegaben zu schmücken. Ich springe ein wenig, man liest 2. Korinther 9, Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem verglichen mit Aussaat und Ernte. Und Lukas 12, Gleichnis vom reichen Kornbauern. Wie bitte, dachte ich mir, an Erntedank, Gleichnis vom reichen Kornbauern? An dem Tag, an dem wir unsere prallen Vorratskammern feiern, das Gleichnis vom reichen Kornbauern. Ich bin in diesem Moment aus meinem goldgelben Erntedank-Dämmerschlaf aufgewacht und dachte mir, das ist spannend. Dann will ich mal meine Gemeinde, und ich mache das mit euch heute Morgen auch, mal mit hineinnehmen in diese Geschichte vom reichen Kornbauern an Erntedank und mal gucken, was das mit mir und euch macht. Eine unglaubliche Geschichte, eine der schönsten Geschichten, die ich kenne. Und ich hoffe, sie spricht heute auf die eine oder andere Weise in euer Leben hinein. Der Reihe nach. Viele von euch werden die Geschichte kennen. Es fängt alles schon relativ schroff an. Da kommt ein Mann, ich nenne ihn im weiteren Verlauf der Predigt den armen Tropf. Da kommt ein armer Tropf zu Jesus und möchte eigentlich nur ein ernstes Lebensproblem gelöst haben. Er ist offenbar in Erbstreitigkeiten mit seinen Geschwistern oder mit seinem Bruder und kommt deswegen, wenn ihr die Bibel dabei habt, in Lukas 12 auf ihn zu. Wir werden uns immer wieder in Lukas 12 auf und ab bewegen in diesem Kapitel. Und da sagt dieser arme Tropf zu Jesus, Meister, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Ist ja ein berechtigtes Anliegen, dass das Erbe geteilt werden muss. Ich bin Einzelkind, muss ich gestehen, aber schon meine Kinder sind keine Einzelkinder mehr und ich verstehe, dass man Erbe teilen sollte. Und ich habe keine Studie dazu verfasst oder gelesen. Ich vermute, Erbstreitigkeiten gehören somit zu den ältesten Konfliktgründen der Menschheitsgeschichte. Seitdem vererbt wird, wird vermutlich auch um Erbe gestritten. Jetzt kommt dieser arme Tropf auf Jesus zu mit seinem ernsten Anliegen. Und Jesus ist ein Mensch, der Nein sagen kann. Das macht er an mehreren Stellen in seinem Dienst und auch hier sagt er Nein. Er sagt, das, was du gerade zu mir bringst thematisch, ist nicht mein Thema. Er sagt es etwas sachlicher. Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Lukas 12, Vers 14. Eine rhetorische Frage, denn diese Frage beantwortet sich von selbst. Jesus möchte sagen, das ist nicht mein Thema, das ist nicht mein Anliegen, mit dem ich unter euch gekommen bin. Es wäre in der damaligen Zeit gar nicht abwegig gewesen, Jesus eine solche Frage zu stellen. Vielleicht kennt ihr das noch aus dem Alten Testament. Das Alte Testament ist gefühlt voll von weisen, gesetzestreuen Menschen, die irgendwo in einem Stadttor sitzen und Menschen dabei beraten, wie sie Rechtsstreitigkeiten lösen können, zu vermitteln, zu versöhnen etc. Das heißt, zu Jesus zu kommen, der das Gesetz Gottes kennt wie kein anderer und ihm in dieser Frage um Antwort zu bitten, ist nicht ungewöhnlich. Jesus jedoch sagt nicht nur Nein, das ist nicht mein Thema. Er setzt noch einen drauf und macht ein anderes riesengroßes Thema draus. Und ich sehe so die Fragezeichen auf der Stirn dieses armen Tropfes immer größer werden, wenn Jesus auf die Erbstreitigkeit angesprochen sagt, seht euch vor und hütet euch vor jeder Art Habgier. Denn auch dem, der im Überfluss lebt, wächst sein Leben nicht aus dem Besitz zu. Lukas 12, Vers 15. Muss es Jesus gleich so übertreiben? Was hat das denn mit Habgier zu tun, dass jemand sein rechtmäßiges Erbe haben möchte? Es gibt da dieses Problem, das diesen Mann beschäftigt. Und ich hätte nicht erwartet, dass Jesus mit Habgier, mit diesem Thema Habgier darauf reagiert. Und trotzdem macht Jesus jetzt ein großes Thema aus dieser Anfrage. Er belässt es nicht bei diesem Thema des Erbes, sondern fragt nach Habgier und fragt danach, welche Rolle Überfluss und Besitz in meinem und in deinem Leben spielen. Und als ob die Irritation nicht schon groß genug wäre, hebt Jesus an mit dieser Geschichte, die Geschichte vom reichen Kornbauern wird. Das Land eines reichen Mannes hatte gut getragen, heißt es da. Da dachte er bei sich, was soll ich tun? Ich hätte ihm vorgeschlagen, freu dich und feier heute mit uns Erntedank. Glückwunsch, dass du große Ernte eingefahren hast. Aber der Mann hat ein Problem, das ihn im Weiteren beschäftigt. Er sagt, ich habe keinen Raum, wo ich meine Ernte lagern kann. Er hat also nicht nur mehr, als er selbst verbrauchen kann. Er hat nicht mal die Räumlichkeiten, um die dicke, fette Ernte zu lagern, die er in diesem Jahr eingefahren hat. Und dann denkt er ein bisschen nach und geht vielleicht in sich und überlegt, vielleicht ein paar Stunden, vielleicht ein paar Tage. Und dann taucht ein helles Glühlämpchen über seinem Kopf auf und eine Sprechblase, in der steht, das werde ich tun. Ich werde meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und dort werde ich all mein Getreide und meine Vorräte lagern. Dann werde ich zu meiner Seele sagen können, Seele, du hast reichen Vorrat daliegen für viele Jahre. Ruh dich aus, iss, trink, sei fröhlich. Klingt für mich irgendwie erntedankmäßig. Klingt doch alles irgendwie ganz vernünftig, oder? Vieles von dem, was der reiche Kornbauer da macht, stimmt völlig mit dem überein, was ich in meiner Kultur seit 39 Jahren gelernt habe. Schön fleißig sein, ein bisschen Glück dabei haben, eine dicke Ernte einfahren, Hirn einschalten, gut vorsorgen, große Scheunen anlegen, Lebensversicherung abschließen, in die private Altersvorsorge einzahlen, was für später zurücklegen und all das, was für mich völlig selbstverständlich ist. Hat er das nicht alles ziemlich gut und weise gemacht, der reiche Kornbauer? Und ist da nicht auch dieser Gedanke, der auch uns heute an Erntedank beschleichen könnte, die reiche Ernte ist eingefahren und sicher und gut untergebracht und jetzt gilt es mal, wenigstens für ein paar Stunden die lang ersehnte Ruhe zu genießen? Muss nicht ein Mittagsschlaf sein, kann einfach nur die Ruhe an sich sein. Der reiche Kornbauer, so erzählt es Jesus in dieser Geschichte, erhofft sich ganz schön viel aus seiner reichen Ernte. Er erhofft sich aus ihr Seelenfrieden. Ruh dich aus, Seele, jetzt ist vorgesorgt für einige Jahre. Jetzt musst du nicht mehr bibbern, was die Ernte im nächsten Jahr bringt. Jetzt beginnt das sorglose Leben. Nee, sagt Gott in der Geschichte. Und schon wieder wird es ein bisschen schroff. Gott aber sagte zu ihm, du Tor, noch in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir zurück. Was du aber zurückgelegt hast, wem wird es gehören? So geht es dem, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Ich höre diese Geschichte immer noch auch mit den Ohren dieses armen Tropfes, der Jesus nur mal kurz fragen wollte, wie er eigentlich mit seinen Erbstreitigkeiten umgehen soll. Der hatte um ein wenig Alltagshilfe gebeten und jetzt bekommt er es mit allen Umstehenden dazu, mit einer richtigen, kräftigen Lebenslektion zu tun. Aber was ist eigentlich das große Problem, von dem Jesus hier redet? Er redet von Habgier. Das ist der Eingang gewesen in diese Geschichte. Und jetzt bin ich als Mensch meiner Kultur in etwas verwirrt. Denn so habgierig hat sich das für mich gar nicht angehört, was der reiche Kornbauer da gemacht hat. Aber wenn ich das an mich und mein Herz heranlasse, dann muss ich mich fragen, ob ich mit meinem Empfinden vielleicht falsch liege. Ich war ja selber mal Bibelschüler, nicht hier in Wiedenest, aber in einer anderen Bibelschule. Und da habe ich gelernt in Missiologie, dass das Evangelium in alle verschiedenen Kulturen der Welt übersetzt werden muss und dass das Evangelium alles in jeder Kultur der Welt irgendetwas zu kritisieren hat und verändern möchte. Jetzt fällt es mir super leicht, in anderen Kulturen diese Punkte zu finden und zu sagen, ja, da müsste das Evangelium mal reinwirken und ein bisschen die Verhältnisse reich-gottesmäßiger machen. Ich war Anfang 20 für ein paar Wochen in Afrika und dort mit den Geschwistern unterwegs und habe das auf der einen Seite sehr genossen, auf der anderen Seite habe ich so den Eindruck gehabt, also da könnte das Evangelium aber noch ein bisschen wirken und korrigieren bei euch in eurer Gemeindekultur. Aber meine Kultur, ist die nicht total christlich geprägt? Wenn ich das höre, was Jesus sagt in dieser Geschichte, beschleicht mich der Verdacht, dass das Evangelium genauso meine Denkkultur kritisieren und hinterfragen möchte, wie jede andere Denkkultur auf der Erde auch. Und wenn Jesus das, was der reiche Kornbauer hier macht, Habgier nennt, dann frage ich mich, wie viel Habgier ist eigentlich in meiner Denke drin, ohne dass ich es selbst gemerkt habe. Darum will ich mit euch nochmal einen genaueren Blick in diese Geschichte hineinwerfen und vor allem mit euch fragen, was sieht Jesus so kritisch? Und ich tue jetzt etwas mit euch, was man mit Gleichnissen eigentlich nicht machen darf. Ich tue mit euch so, als wäre dieses Gleichnis wirklich passiert. Und vielleicht hat Jesus ja tatsächlich auch ein lebendiges Beispiel vor Augen gehabt, als er von diesem Mann gesprochen hat. Also der Überfluss, auf den dieser Mann gucken darf an diesem Tag, die reiche Ernte, die er eingefahren hat, der Überfluss ist hundertprozentig kein Problem in Jesu Augen. Es ist definitiv auch kein Problem, dass dieser reiche Kornbauer diese reiche Ernte eingefahren hat. Er hat erstmal alles richtig gemacht. Er hat Fleiß an den Tag gelegt und wenn ihr so ein bisschen in die Sprüche des Alten Testaments hineinschaut, dann findet ihr immer wieder, also wenn Erntezeit ist, dann darf man ganz besonders nicht faul sein. Man kann ja faul sein, sagen die Sprüche nicht, aber man kann ja faul sein an verschiedenen Punkten seines Lebens, aber in der Erntezeit sollte man definitiv nicht faul sein. Genau das hat der reiche Kornbauer befolgt. Er hat die Ernte eingefahren und er ist ein guter, den Gesetzen Gottes folgender Mensch gewesen in dieser Hinsicht. Das heißt, all das ist nicht das Problem gewesen. Vielleicht wäre es auch nicht das Problem gewesen, dass er sich größere Scheunen gebaut hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus dafür ist, dass die reiche Ernte vergammelt. Also auch dazu wahrscheinlich der grüne Haken Jesu, gut, du reicher Kornbauer, dass du größere Scheunen angelegt hast, um die Ernte zu bewahren. Aber dann legt der Kornbauer diese Ernte wohlbehütet in seine neu gebauten Scheunen und er verwahrt den Überfluss. Und jetzt beginnt das Problem ganz für sich allein und für seinen Seelenfrieden. Und da unterscheidet er sich dramatisch von einem anderen großen biblischen Vorbild, von Josef in Ägypten. Vielleicht könnt ihr euch noch an diese Geschichte erinnern. Josef hat es zu einem der höchsten Beamten in Ägypten gebracht. Und er kommt in die Situation, dass 7 fette Jahre vor diesem Land liegen. Und er baut riesige Scheunen und Vorratskammern für die Ernte. Und er packt in diesen 7 fetten Jahren die reiche Ernte in diese Vorratskammern hinein. Allerdings nicht für sich selbst und seinen eigenen Seelenfrieden, sondern für das Wohl des Volkes, um das Volk durch die 7 mageren Jahre hindurchzuführen. Und genau diese Herzenshaltung ist beim reichen Kornbauern offenbar nicht vorhanden. Und das ist offenbar Habgier, so Jesus. Jetzt bleibt Jesus als guter Lehrer nicht dabei stehen, was der reiche Kornbauer falsch gemacht hat. Er zeigt auch auf, was er richtig hätte machen können. Wenn ihr mal in Lukas 12 hineinschaut in Ruhe, dann werdet ihr sehen, rein äußerlich betrachtet, formal endet die Geschichte vom reichen Kornbauern in Vers 21. Aber eigentlich endet sie dort überhaupt nicht. Denn Jesus spricht weiter und wenn ich das mal so sagen darf, er gibt Winke mit dem Zaunpfahl, dass er immer noch bei dem Thema ist, von dem er gerade kommt. Habgier und die Frage, wie wir mit unserem Besitz und unserem Überfluss umgehen. Und dass Jesus dieses Thema weiterdenkt, deutet sich schon in den letzten Worten an, die er in der Geschichte selbst noch sagt. So geht es dem, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist vor Gott. Reich sein vor Gott, reich sein bei Gott, das ist ein Thema, das immer wieder in der Lehre Jesu auftaucht. Jesus hatte eine ganz einfache Logik. Er sagt, das, was wir Menschen ins Reich Gottes investieren, dort, wo hier auf dieser Erde ein Minus entsteht, weil wir es in das Reich Gottes investieren, entsteht gleichzeitig ein Plus, ein Reichtum bei Gott. Es wäre völlig in Ordnung gewesen, wenn der reiche Kornbauer das Korn, das er für sich und seine Familie gebraucht hat, wenn er dieses Korn für sich zurückgelegt hätte. Aber den Rest, den Überfluss, den hätte er investieren sollen ins Reich Gottes. Den hätte er ganz konkret investieren sollen in die Menschen um ihn herum, die zutiefst bedürftig sind. Habe ich mir das ausgedacht? Nein. Es ist zu spüren aus den Winken mit dem Zaunpfahl, die in der kommenden Rede kommen. Diese Rede, die Jesus jetzt gleich sagen wird, die ich euch gleich vorlesen werde, es sind die Worte Jesu, die gegen die falsche Sorge predigen und es sind die schönsten Worte, mit die schönsten Worte, die, wie ich finde, jemals auf Erden gesagt worden sind. Wir schließen direkt an die Geschichte vom reichen Kornbauern und Jesus spricht weiter. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um das Leben, was ihr essen werdet, noch um den Leib, was ihr anziehen werdet. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Achtet auf die Raben. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie haben weder Vorratskammer noch Scheune, Zaunpfahl. Gott ernährt sie. Ihr seid doch viel mehr wert als die Vögel. Wer von euch vermag in seinen Sorgen, mit seinen Sorgen, seiner Lebenszeit auch nur eine Elle hinzuzufügen? Wenn ihr also nicht einmal das Mindeste vermögt, was sorgt ihr euch dann um das Übrige? Ich springe. So kümmert auch ihr euch nicht darum, was ihr essen und trinken werdet und ängstigt euch nicht. Denn um all das kümmern sich die Völker der Welt. Euer Vater weiß doch, dass ihr das braucht. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, dann werden euch diese Dinge dazugegeben werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft euren Besitz und gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht verschleißen, einen unerschöpflichen Schatz im Himmel, wo kein Dieb naht und keine Motte frisst. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Nachdem Jesus das Bild vom reichen Kornbauern gemalt hat, malt er das Gegenbild zum reichen Kornbauern. Die Vögel des Himmels, die weder säen noch ernten, die weder Scheune noch Vorratskammer haben, die Jüngerinnen und Jünger Jesu, die vertrauensvoll in das Reich Gottes investieren und sich damit reich machen bei Gott, das ist das Gegenbild, das Jesus zeichnet. Merkt ihr, wie in dieser Rede von der Sorglosigkeit die Geschichte vom reichen Kornbauern ihre Fortsetzung findet? Die ganze Zeit steht im Hintergrund der Gedanke, den Jesus vorher angerissen hatte. Nicht umsonst sagt er, diese Vögel, die nicht säen, nicht ernten, haben keine Vorratskammern und keine Scheunen. Und so predigt Jesus mit diesen Worten gegen die falsche Sorge. Die falsche Sorge, die noch heute im Jahr 2019 in der Lage ist, mein Herz voll zu packen. Diese falsche Sorge führt mich im Jahr 2019 dazu, völlig selbstverständlich meine Konten voll zu packen, und zwar begründet durch die Sorge um die Zukunft. Der Kornbauer hätte seinen Schritt auch mit der Sorge um die Zukunft rechtfertigen können. Wer weiß, wie nächstes Jahr die Ernte ausfällt? Was, wenn nächstes Jahr die Ernte komplett ausfällt? Da mache ich mir Sorgen drum. Und bevor ich mir Sorgen darum mache, ist es doch besser, wenn ich etwas zurücklege und meine Seele ruhig werden lasse darüber. Aber Gott antwortet: Lieber Max, lieber Bauer, du weißt gar nicht, ob du die nächste Ernte noch erlebst. Was fängst du dir also an, Sorgen zu machen über die nächste Ernte, wenn es gar nicht in deiner Hand liegt, die nächste Ernte zu gestalten? Diese Gedanken in diesem Text, die konfrontieren mich und sie provozieren mich, wenn ich die Stimme Jesu in mein Leben übersetze. Max, hör auf, etwas anzuhäufen mit der Begründung, dass du dir Sorgen machst, weil einmal schlechtere Zeiten kommen könnten. Es liegt doch gar nicht in deiner Hand, Max, ob du diese schlechteren Zeiten überhaupt noch erlebst und wie du sie erlebst. Aber ich sage: Jesus, ich habe 3 Kinder. Ich will denen was vererben. Ich muss mich doch auch um die kümmern. Und meine Gedanken kehren zurück an den Anfang dieses Textes und an das Thema, das Jesus überhaupt zu diesen Gedanken gebracht hat. Ein Mann, der auf Jesus zukommt und mit seinen Erbproblemen zu ihm kommt. Und ich höre diesen Text zu mir sagen: Max, mach dir keine Sorgen um diese Fragen. Lebst du daraus, dass du dir Sorgen machst um die Zukunft, Sorgen machst um deine Kinder und deswegen heute anhäufst? Oder lebst du aus dem Vertrauen, dass die Zukunft ganz allein, die Zukunft deines Lebens und die Zukunft deiner Kinder in der Hand Gottes liegt? Lieber Max, höre ich aus diesem Text, dein Überfluss von heute ist nicht dazu da, dir Seelenfrieden zu bescheren. Dein Überfluss heute ist dazu da, Reich Gottes zu bauen. Denn das hat die Menschheitsgeschichte übrigens auch gelernt, dass all die reichen und voll gefüllten Vorratskammern unseres Lebens völlig damit überfordert sind, uns Seelenfrieden zu schenken. Frag doch mal die reichen Vorratskammern der Menschheitsgeschichte, ob sie es geschafft haben, dem Menschen wirklich Ruhe zu bringen. Ich habe meine Zweifel daran. Und so ringe ich mit diesen Texten und mit diesen Aussagen und frage mich, wo ich meine Denke vom Evangelium her hinterfragen lassen muss. Und die Bibel ist so eigenartig eindeutig in diesen Themen. Wenn ihr zurückgeht in die Heilsgeschichte und in das Erleben des alten Volkes Israels geht, in das Volk Gottes, dann werdet ihr an diese Texte denken können. Das Volk Israel zieht heraus aus Ägypten. Das Volk Israel sehnt sich zurück nach diesem Ort, an dem sie Fremde und Sklaven waren. Und sie fangen an, mit ihren Leitern zu nörgeln und zu sagen: Dann führt uns lieber zurück nach Ägypten, wenn wir uns hier dem Hungertod ausgesetzt sehen in dieser Wüste. Und dann heißt es in 2. Mose 16, ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Gemeinde den Hungertod sterben zu lassen. Und dann etwas später, und als der Taunebel aufgestiegen war, sieh, da lag auf dem Boden der Wüste etwas Feines, Körniges, fein wie der Reif auf der Erde. Und die Israeliten sahen es und sprachen zueinander: Was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Da sprach Mose zu ihnen: Das ist das Brot, das der Herr euch zu essen gegeben hat. Das ist es, was der Herr geboten hat. Sammelt davon so viel, wie jeder zum Essen braucht. Dann sprach Mose zu ihnen: Niemand hebe etwas davon bis zum Morgen auf. Sie aber hörten nicht auf Mose, und einige davon hoben davon auf bis zum Morgen, aber es wurde voller Würmer und stank. Da wurde Mose zornig über sie. So sammelten sie es morgen für morgen, jeder so viel, wie er zum Essen brauchte. Da möchte Gott seinem Volk bis heute die Liebe beweisen, dass er morgen für morgen Brot ihnen zu Füßen legt. Und was machen sie? Sie machen genau das, was ich auch täglich tue und damals getan hätte. Sie gehen lieber auf Nummer sicher und versuchen, kleine Vorratskammern anzulegen. Wer weiß, ob Gott morgen wieder Brot schicken wird. Warum hat die Bibel da so eine eigenartige Neigung, uns herauszufordern? Unser Glauben, unser Vertrauen zu testen, nicht zu testen, sondern herauszufordern und wachsen zu lassen. Will Gott Menschen im Ungewissen lassen? Hat Gott Freude daran, wenn wir keine Sicherheiten haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Gott einzig und allein will, dass wir ihm vertrauen, dass er sich nach Beziehung zu uns sehnt, dass er wünscht, dass wir mit ihm reden und mit ihm leben, weil er ein Beziehungsgott ist, von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten. Und deswegen bewegt sich sein Sohn Jesus von Nazareth genau auf diesem Pfad. Deswegen lehrt er seine Jünger nicht beten im Vaterunser und die tägliche Vorratskammer gib uns heute, sondern das tägliche Brot gib uns heute. Denn besser ein frisches Stück Brot aus der Hand Gottes, das nur für heute reicht, als ein vertrocknetes Stück Brot aus der Vorratskammer, die ich mir selbst angelegt habe. Dieses letzte vertrocknete Stück Brot kann ich mir selber geben. Das erste, das frische Brot aus Gottes Hand, das kann ich nur empfangen. Und das unterscheidet diese beiden Brote ganz wesentlich voneinander. Und so schließe ich ab mit einem Bild, das aus einer völlig anderen Welt jetzt gerade zu uns kommt. Ihr seht in diesem Bild zwei Arten des Tauchens und zwei Taucher, die viel miteinander gemeinsam haben. Sie sind beide versorgt mit Sauerstoff, mit dem, was sie brauchen, um unter Wasser leben und überleben zu können. Sie sind beide unter Wasser und gehen da entweder einem Sport oder einem Beruf nach. Und trotzdem unterscheidet sie in der Art und Weise, wie sie dort sind, etwas ganz Wesentliches voneinander. Auf der linken Seite seht ihr einen sogenannten Helmtaucher. Und der atmet, ja, der hat Sauerstoff, ja, aber er hält nichts von dem, woraus er lebt, selbst in der Hand. Er lebt mit jedem Atemzug aus dem, was ihm von oben, von der Wasseroberfläche her an Luft zur Verfügung gestellt wird. Er hat keinen Vorrat bei sich, den er sich selbst geben und einteilen könnte. Demgegenüber seht ihr auf der rechten Seite diesen Flaschentaucher. Er hingegen hat einen Vorrat, einen prall gefüllten Vorrat auf seinem Rücken, der seins ist. Er lebt aus dem, was er selbst bei sich hat, was er sich selbst oder andere ihm an Vorratskammer angelegt haben. Und er ist von niemandem abhängig in diesem Moment, höchstens davon, dass sein Vorrat irgendwann aufgebraucht ist. Wenn ich Jesus richtig verstehe, in Lukas 12, dann bittet er uns, Helmtaucher zu sein und nicht Flaschentaucher. Wenn ich Jesus richtig verstehe in Lukas 12, dann sagt er zu uns: Liebe Leute, der Vorrat auf eurem Rücken, er wird euch keine Seelenruhe verschaffen. Wirkliche Seelenruhe verschafft euch allein die Abhängigkeit von mir und die Beziehung, die ihr zu mir habt. Habt aus dieser Beziehung heraus den Mut, den Überfluss nicht für euch zu behalten, sondern frisch ins Reich Gottes zu investieren. Und darum lade ich euch ein, heute Morgen an diesem Erntedanksonntag das zu feiern. Nicht die prallen Vorratskammern auf unserem Rücken, sondern die Beziehung und die Abhängigkeit, die wir in unserem Glauben an Jesus Christus haben. Denn das allein ist das, was uns in Zeit und Ewigkeit Seelenfrieden schenken kann. Denn wir sind uns gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns kann scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.